RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 22. April 2016. Die Stimmen Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderes Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Pujastuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien rief Belgien auf, die Partnerschaft gegen den Terrorismus zu verstärken. Der Rat der Europäischen Union schätzt die Demokratie in Indonesien. Indonesische Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit sagte, es ist schwierig, die Befreiungsoperation durchzuführen. Die Todesstrafe für die Gefangenen der Drogenhandelsfälle wird noch weiter durchgeführt. Indonesische Regisseurin gewann einen Award bei American Movie Award. Tauschhandel kann die Handelsbeziehungen zwischen Indonesien und Venezuela steigern. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo traf sich am Donnerstag im Königpalast mit dem belgischen König Philippe. Bei dem Treffen rief Präsident Jokowi Belgien auf, die Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus zu verstärken. Das Präsidentschaftskommunikationsteam Ari Dwi Payana erklärte am Freitag in Den Haag, dass Präsident Jokowi im Namen von indonesischer Regierung und indonesischem Volk dem belgischen Königreich die Kondolenz über die Bombenanschläge in Brüssel mitteile. Zwei indonesische Staatsangehörigen wurden wegen des Bombenanschlags schwer verletzt. Präsident betonte auch dabei, Indonesien werfe den Terroristen ihre Angriffe vor, sagte Ari Dwi Payana weiter. Belgien habe durch Prinzessin Astrid's Besuch im März 2016 mit 300 belgischen Unternehmen sowie durch den Staatsbesuch des Königs Philippe mit 150 belgischen Unternehmen zeige, die Verpflichtung von Belgien, um die bilateralen Beziehungen mit Indonesien zu steigern und vertiefen. Indonesien habe auch die gleiche Verpflichtung, die gute Beziehung mit Belgien, die auf die Wirtschaft, Sozial, Kultur und auf die interreligiösen Gespräche sich fokussiert, zu erhalten, fügte Ari Dwi Payana weiter. Der Präsident des Rates der Europäischen Union, Donald Tusk, lobte die Ausübung der Demokratie, die Aufrechterhaltung der Menschenrechte und die Toleranz in Indonesien, als er am Donnerstag in Brüssel, Belgien mit dem Präsidenten Joko Widodo sich traf. Das Präsidentschaftskommunikationsteam Ari Dwi Payana sagte am Donnerstag in Brüssel, dass Indonesien und Belgien weiter zusammenarbeiten werden. Die Gesprächs- und Austauschprogramme für die religiösen Persönlichkeiten durchzuführen, um die Toleranzwerte zu überbrücken. Bei dem Treffen teilte der indonesische Präsident mit, dass Indonesien ein Lebenslabor sei, in dem man die islamischen Lehren, die Demokratie und die Toleranz im Alltagsleben in Harmonie anwenden. Der Präsident des Europäischen Rats wird den Vorschlag zum Inkrafttreten des visafreien Besuchs für die indonesischen Staatsangehörigen aufnehmen. Wenn die Situationen der Europäischen Union förderlicher wäre, werden dann diese Bemühungen fortgesetzt werden. Der indonesische Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit Luhut Binsar Panjaitan bestätigte, dass die Überwachung auf die indonesischen Staatsangehörigen, die von der Terrorgruppe Abu Sayyaf in Geisel genommen werden, noch weiter durchgeführt werde. Minister Panjaitan erklärte am Donnerstag in Jakarta vor der Presse, dass die militärische Operation zur Befreiung der indonesischen Geiseln eine schwierige Operation sei. Wir können damit die Geiselnahme nicht sofort erledigen, sagte er weiter. Minister Panjaitan hat nur geringe Hoffnung, dass die philippinische Regierung das indonesische Militär erlauben würde, in die militärische Operation zur Befreiung der indonesischen Geiseln sich zu verwickeln. Der philippinischen Verfassung nach sei es aber für die ausländische Militär verboten, um in den philippinischen Regionen die militärischen Aktivitäten durchzuführen, sagte Minister Panjaitan weiter. Der indonesische Generalstaatsanwalt H.M. Prasetyo brachte am Donnerstag in Jakarta bei der Sitzung mit der Rechtsmenschenrechts- und Sicherheitsbereich im Parlament zum Ausdruck, dass die Hinrichtung gegenüber den Todesgefangenen der Drogenmissbrauch- und Drogenhandelsfälle noch weiter durchgeführt werden werde. Die Hinrichtung warte noch auf die richtige Zeit, sagte er weiter. Zurzeit sei Indonesien nicht nur ein Transitland, aber auch ein Zielland für den Drogenhandel und sogar ein Produktionsplatz für die Betäubungsmittel. Generalstaatsanwalt H.M. Prasetyo ist davon überzeugt, dass die Hinrichtung der Todesstrafe einen abschreckenden Effekt für die Drogenhändler und Drogenverteiler in Indonesien habe. Die Todesstrafe ist keine angenehme Sache. Die Regierung müsse aber die Todesstrafe in Kraft setzen, um das indonesische Volk zu retten, fügte Generalstaatsanwalt Prasetyo hinzu. Die indonesische Regisseurin Natasha Demetra erhielt durch ihren Film Tears of Ghosts bei dem American Movie Awards die Auszeichnung als die beste Neulingsregisseurin. Die Filmfirma Damien Demetra Production berichtete am Donnerstag in Jakarta, dass Natasha die erste asiatische Regisseurin ist, die seit dem Anfang dieser Veranstaltung im Jahre 1980 diesen Titel gewonnen hat. Natasha brach auch den Rekord des Indonesian Record Museums Muri als die jüngste Regisseurin in der Welt. Sie präsentiert den Frauen in der ganzen Welt diese Auszeichnung. Natasha hofft, dass dieser Film die Frauen in der ganzen Welt befeuern könne, um die besten Leistungen zu erreichen und ihre besten Werke weiterzumachen. Der indonesische Botschafter in Venezuela, Muhammad Lutfi Witoeng, sagte, dass die Handelszusammenarbeit zwischen Indonesien und Venezuela inmitten der Wirtschaftskrise in Venezuela durch den Tauschhandel gesteigert werden könne. Botschafter Muhammad Lutfi erklärte am Donnerstag vor der Presse, dass die Wirtschaftskrise in Venezuela die Wirtschaftszusammenarbeit beider Länder aufgehalten habe. Venezuela ist ein Ölproduzentenland. Der Ölpreis auf dem Weltmarkt sinkt zurzeit ab. Indonesien kann die Vorteile von diesem Zustand bekommen. Dazu sollte Indonesien Venezuela den Tauschhandel anbieten. Durch den Tauschhandel werden die indonesischen Produkte mit Öl aus Venezuela tauschen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.877,06 Rupiah. Die Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.646,39 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.168 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 96%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Der Streit zwischen dem Iran und Saudi-Arabien bringt die Auswirkungen für die Verhandlung in Doha, Katar. Die Hoffnung auf höhere Ölpreis ist vorerst erstickt. Beim Treffen von 18 führenden ölfördernden Ländern in Doha, Katar, am gestrigen Sonntag, 19. April, konnten sich die OPEC-Länder und Russland nicht auf eine Stabilisierung der Förderung einigen. Dadurch sollte der Ölpreisverfall gestoppt werden. Im Gespräch war dabei die Fördermenge auf dem Niveau von Januar 2016 einzufrieren. Laut Bloomberg ist für das Scheitern des Treffens hauptsächlich Saudi-Arabien verantwortlich. Das Land hatte demnach gefordert, dass auch der Rivale Iran ebenfalls ein OPEC-Mitglied mitmachen müsse. Nur war der bei dem Treffen gar nicht da. Aus Teheran hatte man zuvor verkündet, man habe ohnehin nicht vor, die Ölförderung zu stabilisieren. Nach dem Ende der Sanktionen im Januar will der Iran seine Ölförderung auf das vor Sanktionen-Level von 4 Millionen Barrel am Tag ausbauen. Dem widersprach allerdings der russische Energieminister Alexander Nowak. Eine Reihe von OPEC-Mitgliedern habe die Position zum Einfrieren der Ölproduktion geändert und die Seiten hätten sie nicht auf eine Vereinbarung erreichen können. Die Position des Iran sei dabei allerdings nicht der Hauptgrund gewesen. Der Iran werde an den Beratungen zur Deckelung der Produktion nicht teilnehmen. Das Land sei darüber informiert worden, dass nur Staaten anreisen sollten, die gewillt seien, an einer Lösung mitzuarbeiten. Wegen des riesigen Überangebots ist der Ölpreis seit Mitte 2014 massiv gefallen. Der Iran hat bislang betont, er würde eine Deckelung der Ölförderung begrüßen, sich selbst aber nicht daran beteiligen. Nachdem die meisten Sanktionen wegen des jahrelangen Atomstreits gegen die Islamische Republik gerade aufgehoben wurden, will das Land zunächst seinen Marktanteil wieder ausbauen. Analysten zufolge steht dies einer Stabilisierung des Marktes entgegen. Saudi-Arabien, Katar, Venezuela und Russland hatten sich im Februar vorläufig darauf verständigt, die Ölförderung auf dem Januar-Niveau einzufrieren. Allerdings machen sie dies davon abhängig, dass sich weitere Exporteure dem anschließen. In Doha sollen weitere Unterstützer gefunden werden. Kronprinz Mohammed bin Salman sagte, der Finanzagentur Bloomberg Saudi-Arabien sei nur bereit, seine Förderung einzufrieren, wenn alle großen Ölländer mitzögen, auch der Iran. Der weltgrößte Ölproduzent könne sein Volumen bei rund 10,3 bis 10,4 Millionen Fass pro Tag einfrieren. Das Königreich könne seine Kapazität aber auch schnell bis auf 11,5 Millionen Barrel pro Tag hochfahren. In einigen Monaten sogar auf bis 12,5 Millionen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Kommentar.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 23. April statt. Wir beginnen mit dem 23. April 1970, an dem der internationale Erdentag zum ersten Mal in den USA gefeiert wurde. in jener Zeit versammelten sich Millionen von Menschen, vor allem Schüler und Studenten, in einem Programm der Umweltausbildung. Der Senator Gerald Nelson von Wisconsin initiierte den Erdentag dann am 22. April. Dies wurde dann von den Vereinten Nationen positiv registriert. Der Erdentag wurde eigentlich am 20. März 1969 vom Friedensaktivisten John McConnell vorgeschlagen. An einem Tag, an dem nämlich die Sonne genau auf dem Äquator liegt. Der Erdentag ist nach und nach bei den Gesellschaften populärer geworden. Zurzeit wird er am 22. April von mehr als 190 Ländern gefeiert. Wir kommen nun zum 22. April 1994, an dem Richard Nixon, der 37. US-amerikanische Präsident, gestorben ist. Richard Nixon war von 1953 bis 1961 der 36. US-amerikanische Vizepräsident und von 1969 bis 1974 der 33. US-amerikanische Präsident. Er ist der erste US-amerikanische Präsident, der von seinem Posten zurückgetreten ist. Der Rücktritt von Nixon war die Reaktion auf den Skandal Watergate im Weißen Haus. Nixon verkündete am 23. Januar 1973 die Beendigung des Vietnamkrieges, bei dem Tausende von Soldaten ums Leben gekommen sind. Diese Verkündigung war die Anerkennung der USA im Krieg im südostasiatischen Gebiet niedergeschlagen worden zu sein. Nixon ist am 22. April 1994 an Krankheit gestorben und wurde neben seiner Frau in Yorba Linda, Kalifornien, begraben. Unser Programm Vergangenheit und Gegenwart beenden wir mit dem 22. April 1961, an dem sich das Massaker in Algerien ereignete. Am 22. April 1962 führte die französische Geheimtruppe einen Putschversuch in Algerien durch. Dabei wurden 1200 Stadtbürger von Algier, der Hauptstadt von Algerien, getötet. Dieser Putschversuch wurde vom General Salan, Johaut, Cehal und Celer durchgeführt, da die Algerier den Beschluss der französischen Regierung ablehnten, ein Autonomierecht für Algerien anzunehmen. Der französische Präsident war in jener Zeit Charles de Gaulle, der beauftragte, den Putschversuch zu bekämpfen. Die vier Generäle wurden dann nach 4 Tagen verhaftet. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören!
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Im Blickpunkt zum Thema Indonesien und Großbritannien haben weitere Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen vereinbart. Die indonesischen und britischen Regierungen haben der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zugestimmt. Diese Vereinbarung wurde am letzten Dienstag beim Besuch des indonesischen Präsidenten Joko Widodo in Großbritannien erreicht. Dies sagte der Präsidentensprecher Ari Dipayana am letzten Mittwoch in London beim Treffen zwischen Präsident Joko Widodo und seinem britischen Amtskollegen David Cameron. Bei der Länder hätten einige Zusammenarbeitsverträge in verschiedenen Bereichen unterzeichnet. Es sei das Ergebnis des offiziellen Besuches des indonesischen Präsidenten Joko Widodo in Großbritannien. Ari Dwipayana zufolge hätten Indonesien und Großbritannien Verträge unterzeichnet. Sie beinhalteten die kreative Industrie, die Hochschulausbildung, den Information- und Erfahrungsaustausch in der Durchführung von Sportevents, die Zusammenarbeit im maritimen Bereich und in den Fischereiangelegenheiten sowie eine Kooperation zwischen der indonesischen Fluggesellschaft PT Garuda Indonesia, Airbus und Rolls-Royce. Ari Dwipayana erklärte weiter, dass der Zusammenarbeitsvertrag im Bereich der kreativen Industrie die Entwicklung der Kapazität und der Fähigkeit durch ein Fortbildungsprogramm fördern könne. Dieser Zusammenarbeitsvertrag könne ebenso die Grundlage zur Entwicklung eines Modells zur Finanzierung der kreativen Wirtschaft, der Quelle der Finanzierung und der Investition werden. Dieser Vertrag betone die Wichtigkeit in der Entwicklung eines Stadtnetzes. Ari Dwipayana fufort, die Zusammenarbeit in der Hochschulbildung solle die Entwicklung der Ausbildung in den jeweiligen Ländern fördern. Dieser Zusammenarbeitsvertrag diene auch dazu, die Entwicklung eines bilateralen Programms zwischen den Hochschulen beider Länder auf gegenseitig gewinnbringender Basis zu fördern und den Studenten beider Länder Stipendien zur Verfügung zu stellen. Der Zusammenarbeitsvertrag, der von Garuda Indonesia, Airbus und Rolls-Royce unterzeichnet wurde, fokussiere sich auf die Fähigkeit der Garuda, die Maschinen der Rolls-Royce bald besser pflegen zu können und die Bereitstellung der Instandhaltungseinrichtungen zu verbessern. Damit wäre die Garuda Indonesia in der Lage, die Maschinen von Rolls-Royce zu betreiben. Ari Dwipayana zufolge zeige die Unterzeichnung dieser Zusammenarbeitsverträge die engen bilateralen Beziehungen. Nach der Unterzeichnung der Zusammenarbeitsverträge zwischen Indonesien und Großbritannien sagte der Leiter der indonesischen Industrie- und Handelskammer, Rosan Perkasa, am letzten Dienstag, dass er bereit sei, die ausländische Direktinvestition Großbritanniens zu realisieren. Rosan Perkasa zufolge sei das Potenzial dieser vor allem im Bereich der Infrastruktur, der digitalen Wirtschaft, der Pharmazie und der Landwirtschaft in Indonesien sehr groß. Die indonesische Industrie- und Handelskammer werde als Partner der Regierung im Bereich der Wirtschaft, des Handels und der Industrie den Investitionsstrom nach Indonesien fordern, vor allem im Hinblick auf das Abkommen der umfassenden wirtschaftlichen Partnerschaft CEPA mit der EU, das im Jahre 2018 fertig sein solle. Rosan fügte hinzu, er unterstützt die Tagesordnungspunkte von Präsident Joko Widodo in seinem Besuch in einigen europäischen Ländern wie Deutschland, Großbritannien, Belgien und den Niederlanden. Dies werde die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Indonesien und den europäischen Ländern stärken. Inzwischen sagte die stellvertretende Leiterin der indonesischen Industrie- und Handelskammer für die internationalen Beziehungen, Sinta Wijaya Kamdani, dass die EU ein wichtiger Handelspartner von Indonesien sei. Die EU sei einer der größten Wirtschaftsunionen auf der Welt, während Indonesien der größte Partner in der ASEAN-Wirtschaft sei. Die EU werde deshalb auch eines der indonesischen Exportziele. Das war im Blickpunkt.
Hey.
hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reise Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, nach Lombok, West Nusa Tenggara, zu reisen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Kulturer Indonesien liegt zwischen dem Indischen und Pazifischen Ozean. Deshalb hat Indonesien viele touristische Küsten. Indonesien wird auch vom Äquator überquert. Daher ist Indonesien reich an ultravioletter Strahlung, die für die Gesundheit sehr nützlich ist, wenn wir am Morgen in der Sonne liegen. Ausländische Touristen interessieren sich dafür. Eine der Inseln, die von schönen Küsten umgeben ist, ist Lombok. Sie wird die Insel der 1000 Masjid, die Insel der 1000 Museen genannt. Diese Insel hat einige schöne kleine, naheliegende Küsten, wie unter anderem die Gili Trawangan, die Senggigi, die Nipa und die Peng. Die Küste Peng oder auch Tangsi Küste genannt ist eine der hervorragenden Küsten auf der Insel Lombok. Diese Küste liegt im Dorf Sekaro, aus Lombok, in der Provinz West Nusa Tenggara. Die Küste Pink ähnelt der Küste im Nationalpark Komodo. Vom Stadtzentrum Mataram zu die Serpingküste braucht man etwa 3,5 Stunden mit dem Motorrad. Die Straße zu dieser Küste ist eine kurvige Straße und geht auf und ab. Man muss sich durchfragen, da es nur wenige Hinweisschilder dorthin gibt. Während der Reise kann man die Maispflanzen und Höhe Gräser aus Dehnungen sehen. Liebe Zuhörer, wenn Sie im Komplex der Küste Pink angekommen sind, werden Sie zwei Tore finden. Am ersten Tor werden Sie keinen Postwächter treffen, der die Eintrittskarten kontrolliert. Am zweiten Tor jedoch müssen Sie 5000 Rupiah oder 0,3 US-Dollar für die Eintrittskarte pro Person bezahlen. Wenn Sie die Küste umfahren möchten, können Sie dort ein Boot mieten. Sie müssen für die Mietgebühr dieses Boots 25.000 Rupiah oder 1,4 US-Dollar pro Person bezahlen. Es gibt dort viele Punkte zu fotografieren. Wenn Sie an der Küste Pink angekommen sind und nicht müde sind, versuchen Sie den Hügel auf der linken Seite der Küste zu erklettern. Von diesem Hügel aus werden Sie die gesamte Pinkküste deutlich sehen. Warum nennt man diese Küste Pink? Wenn die Sonne ins Meer scheint und der Sand und die pinkfarbenen Korallen zu sehen sind, hat man den Blick auf eine rosarote Küste. Wenn Sie diese Pinkküste besuchen möchten, vergessen Sie nicht, eine dunkle Brille und Sunblocker mitzubringen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über die Pinkuste. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Indem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über die Ananas Honey. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, das Obst mit seiner Artenvielfalt hat einen hohen Nährstoffgehalt, der die Bedürfnisse des Körpers erfüllt. Wählen Sie die gute Qualität der Früchte, um den maximalen Nutzen zu erhalten. Einer der Früchte mit reichen Wertstoffen ist die Ananas. Der Juckreis nach dem Ananasessen wird oft als Grund für viele Menschen verwendet, diese tropische Frucht, die aus Paraguay kommt, zu vermeiden. Aber jetzt gibt es die Ananas Honey, die, wenn sie gegessen wird, kein Zucken zurück lässt. Die Ananas Honey hat ein Gewicht von 1,5 bis 2,3 Kilogramm. Ihr Fleisch ist dick und hat eine scharfe, dünne Hautstruktur. Diese Frucht hat eine goldgelbe Farbe und einen unverwechselbaren Duft. Ein weiterer Vorteil ist ihr hoher Süßigkeitsgehalt. Es gibt also keine Notwendigkeit, noch Zucker hinzuzufügen, saft zu machen. Was bewirkt, dass die Ananas Honey keinen Zuckerreis hinterlässt? Liebe Hörerinnen und Hörer, der Leiter des Zentrums für die Studie von tropischen Früchten in dem Landwirtschaftliche Institut Bogor, Sobir, sagte, die Ananas Honey enthält niedrige Mengen an Calciumoxalat, sodass sie keinen Juckreis auslöse. Den Juckreis der Ananas im Allgemeinen zu lindern, weichen die indonesischen Menschen die geschälte und geschnittene Ananas in Salzlösung ein. Ananas ist reich an Eigenschaften für die Gesundheit, wie unter anderem an dem Gehalt von Tryptophan und Serotonin, die das Gehirn entspannen können, sodass Depressionen reduziert und die Stimmung sowie die Konzentration verbessern werden. Darüber hinaus hat die Ananas eine Reihe von Vorteilen, die für die Gesundheit sehr gut sind. Diese Frucht ist sehr kalorienarm und enthält Natrium, gesättigte Fettsäuren und reiche Quellen an Ballaststoffe. Liebe Hörerinnen und Hörer, Vision Erwin ist die Ananas Honey reich an Ballaststoffen, enthält wenig Kalorien, Natrium und Fett. sihat Ausserdam einen sogenannten Giurti Evek, der das Fett abnutzt, um Gewicht zu verlieren. Wenn sie Akne oder Narben loswerden wollen, kann die Ananas für eine Maske verwendet werden. Die Ananashonig ist auch gut für Menschen mit Bluthochdruck, mit sie den Cholesterinspiegel senken kann. Wenn sie Osteoporose verhindern möchten, sollte man 500 Gramm pro Tag von ihr konsumieren. Nun ist die Honig in allen Supermärkten und Obstläden Indonesien zu erhalten. Der Preis beläuft sich auf 12.000 bis 17.000 Rupiah pro Stück, je nach dem Gewicht der Ananas. Die Ananasnachfrage auf dem Weltmarkt rangiert derzeit an dritter Stelle für tropische Früchte und dominiert den Welthandel von tropischen Früchten mit einem Marktanteil von 51% von dem Gesamtmarkt, der etwa 2,1 Millionen Tonnen beträgt. Martin Wijaya, Acting Chief Executive Sunpride, hat gesagt, die Ananas Honig sei die neueste Innovation von Sunpride, um den frischen Ausbedarf der Gemeinschaft zu erfüllen. Die Menschen würden sie jetzt um ein gesundes Leben kümmern. Diese Ananas wird von den Bauern, die von Sunpride unterstützt wird, produziert. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Nations, RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder Livestream www.voi.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. Dieses Mal stellen wir Ihnen die indonesische Dangdut-Sängerin Nungki Cynthia Sari vor. Liebe Zuhörer, bevor wir Nungki Cynthia Sari näher kennenlernen, hören Sie ein Lied mit dem Titel Liku Liku oder auf Deutsch Vielfalt in meinem Leben. Gute Unterhaltung.
Hey du Benu, liku-liku, ada suka, ada duka. Pasti
Liebe Zuhörer, nun ki Cynthia Sari wurde am 24. Dezember 1982 in Surabaya, Ostjava geboren. Sie begann ihre Karriere als Dangdutsängerin. Nachdem sie den Erfolg als Dangdutsängerin hat, tritt sie in einem Fernsehprogramm Bukan Empat Mata auf. Liebe Zuhörer, hören Sie nun Lautan Madu oder Honi Se. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, Cynthia ist nicht nur Sängerin, sondern auch studierte sie an der Universität. Nachdem sie als Magistertitel absolvierte, studierte sie im Jahre 2013 Psychologieabteilung an der Pajajaran Universität in Bandung, Westjava. Liebe Zuhörer, bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie ein Lied mit dem Titel Cinta dan Air Mata oder Liebe und Tränen. Auf Wiederhören.
Di saat ku sepi, kau menemani. Di saat ku sedih, kau menghibur hati. Di saat ku pergi, kau setia menanti. Kau cinta sejati, cinta sejati. Di saat ku gerah, kau memadamkannya. Saat ku menyerah, kau beri semangat. Di saat ku lelah, kau beri kekuatan. Kau luar biasa, luar biasa.
RRI Internasional Sendung, Voice of Indonesia. Informing, Connecting, Dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.